SF Radio
Fantasy Alive. SF Radio Fantasy Alive bei SF Radio mit Oda und dem Sarge.
Und hier ist sie, die 10. Sendung Fantasy Alive. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe euch ganz, ganz viele tolle Sachen mitgebracht von der Leipziger Buchmesse. Und darum wird es auch 2 Sendungen über das Thema geben. Ich habe nämlich viel zu viel schönes Material, was ich auf keinen Fall verschenken will. Dieses Mal gibt es ein Interview mit Markus Heitz und eins mit Kai Meyer. Zwischendurch hört ihr ein paar kleine Impressionen und Berichte von der Leipziger Buchmesse. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit etwas Musik und dann gleich dem Interview mit Markus Heitz.
SF Radio. Hören, bis du platzt.
SF Radio. Radio für die Ohren.
So, und Fantasy Alive weiterhin von der Leipziger Buchmesse. Und ich habe gerade das zeitliche Glück gehabt und habe Markus Heitz erwischt für ein Interview. Hallo Markus.
Hallo.
Sag mal, du hast ganz neu ein Buch jetzt rausgebracht, ne?
Ich bringe irgendwie ständig neue Bücher raus. Also das aktuelle jetzt ist Judas Töchter. Ist im Dezember erschienen. Und das nächste, das kommen wird, ist dieses Jahr im August. Das ist der zweite Band der Albe.
Oh ja,
ja.
Da ist der zweite Band schon dran.
Ja.
Oh, das ist ja großartig.
Schon ist gut. Als ich jetzt fertig war mit Schreiben, habe ich geguckt, wann der erste erschienen ist. Das sind schon wieder 2 Jahre.
Nee.
Doch, ist so. Ich war auch selber überrascht und habe gedacht, kann das denn sein?
Nee, es sind tatsächlich,
bis der Band erscheint im August, sind es 2 Jahre, wenn ich da nicht komplett daneben liege.
Ich war letztes Jahr noch der festen Überzeugung, es wäre brandneu und ich müsste mir unbedingt das
Ganze exemplarisch. Also die Zeit vergeht wieder schneller beim Buchschreiben, als man merkt.
Ich habe gesehen, ich habe ein bisschen geschnüstert neulich auf deiner Homepage. Und du wirst ja mal unglaublich als unnahbarer Gothic-Typ dargestellt.
Echt?
Ja, total.
Ist ja lustig.
Stimmt das?
Nö. Also wer mich ja mal Belesungen mal kennenlernt oder so, also unnahbar stimmt nicht wirklich. Auch die E-Mails sagen immer gleich du. Nein, das ist ja eigentlich wiederum fast normal. Nö, also mit mir kann man ganz normal reden. Ich bin total nett und harmlos. Ich trage nur schwarz.
Genau, er trägt schwarz, aber er trägt nicht das Seelenleid auf seinen Schultern.
Nein, um Gottes Willen. Nein.
Und man kann ihn auch einfach ansprechen. Also wer sich das bisher nicht getraut hat, kann das als Fan wirklich mal tun.
Ja.
Du hast gesagt, Judas Töchter ist jetzt ganz neu erschienen, der dritte Band.
Genau.
Ja, ne?
Also insgesamt, die Welten hängen bei mir, also ich schreibe Bücher und Reihen gerne so, dass man merkt, dass es einen roten Faden gibt. Wer jetzt bei Ritus begonnen hat, das Werwölfe beinhaltet, Ritus und Sanctum sind Werwölfe, Blutportale, geht es viel um Dämonen.
Ja.
Und dann Kinder des Judas als Trilogie. Diese Welten hängen zusammen. Das heißt, wer, wie gesagt, bei Ritus angefangen hat, wird jetzt einige Charaktere in Judas Töchter wiedererkennen. Man muss aber nicht zwangsläufig Ritus gelesen haben, um Judas Töchter zu verstehen oder einen der Vorgängerbände. Also einzeln lesbar, aber hintereinander mehr Spaß sozusagen.
Großartig. Das heißt, man kann auch bunt durcheinander würfeln. Geht das auch? Oder sollte man erstmal eine Reihe lesen und dann die andere?
Man kann theoretisch bunt durcheinander würfeln, würde aber wirklich empfehlen, dann zum Beispiel bei Kinder des Judas anzufangen, weil es wirklich auch der erste Band ist, weil die Heldin da vorgestellt wird. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem mittendrin anfangen kann.
Ja, jetzt hatte ich natürlich vorhin auch schon gefragt, aber die Hörer interessiert es auch. Was ist denn als Lesung schon erschienen?
Als Hörbuch oder eigentlich im Grunde fast alles. Uldart sind bisher nur die ersten beiden Bände. Ansonsten alles, was neueren Datums ist, wie gesagt, von Ritus bis Albe bis Judas Töchter, ist alles als Hörbuch erschienen. Die einzige Ausnahme in einem Hörspiel ist eine Geschichte, eine Kurzgeschichte über Zombies, die eigentlich in einer Anthologie erscheinen sollte. Diese Anthologie ist bis heute nicht erschienen, aber die Jungs von Lausch in Hamburg haben mich gefragt, sag mal, hast du irgendwas über Zombies? Ich so, ich hatte eine kleine Geschichte, blablabla. Kurz, jetzt gibt's Fetzer als Hörspiel, bevor die Geschichte überhaupt jemals erschienen ist. Also so kann es auch gehen.
Ja, es kann ja auch ruhig mal umgekehrt sein.
Richtig.
Ne? Also dass man es erst hören und dann lesen.
Also tatsächlich gibt es dieses Ding nur als Hörspiel momentan.
Ja, die Lesungen, hat man Glück, sind sie ungekürzt oder sind es gekürzte?
Da ich jetzt noch nicht so lange und erfolgreich wie Kollege Tolkien dabei bin, sind meine Lesungen, also als Hörbücher, tatsächlich gekürzt. Also der Standard sozusagen.
Ja, ja, schade.
Ja.
Also ich finde es immer ein bisschen schade, weil wenn man dann das Buch gelesen hat, will man natürlich das auch nochmal ganz hören.
Kommando zurück, bis auf Collector. Und zwar, es gibt eine normale Standard-CD-Version, die ist gekürzt. Gibt sie, glaube ich, aber bei Audible als Download. Und da ist sie ungekürzt.
Oh, das ist gut zu wissen.
Ja.
Also bei Audible bekommt ihr dann die ungekürzte Version. Da
allerdings, wie gesagt, nur
Collector. Und ja, vielleicht haben wir ja Glück, wenn die Fans sich öfter mal melden, dass es dann auch ungekürzte Lesungen gibt. Ne? Ist ja auch eine Sache der Nachfrage.
Ja.
Was ist denn bei dir noch so in der Pipeline? Also du schreibst ja ständig und ganz viel.
Also meine Buchverträge mit den Verlagen gehen bis 2015. Das heißt, ich werde gnadenlos weiterschreiben. Sowohl in Fantasy als auch in Science Fiction als in Horror. Aktuell arbeite ich an den Hintergrundarbeiten für das nächste Horrorprojekt.
Ja.
Es sind keine Vampire, es sind keine Werwölfe, es sind keine Dämonen. Es ist ein altes Thema, das in der Art und Weise aber noch nicht aufgearbeitet wurde. Mich persönlich fasziniert es mit jedem Tag Recherche immer mehr.
Ja.
Was genau es ist, kann ich noch nicht sagen, weil Ideenschutz, wie es so schön heißt. Aber das wird sehr spannend, es macht unglaublich viel Spaß.
Aber auf jeden Fall mal nichts vom üblichen Genre.
Es gehört, also ich würde es schon in den Bereich Horror einordnen, aber wie gesagt, keine Vampire, keine Werwölfe.
Können wir hoffen, dass es keine Engel sind?
Es sind keine Engel, nein, nein.
Momentan unglaublich boomt.
Und weder Romantasy noch sonst irgendwas, also ich bleibe bei der harten Linie.
Das ist großartig, dann bleibe ich nämlich auch weiterhin ganz bestimmt
dein
Fan.
Nee, das ist nicht so meins. Also ich möchte niemanden dafür verurteilen, um Gottes Willen. Dafür sind die Geschmäcker ja Gott sei Dank verschieden.
Ja.
Aber meins ist es halt nicht, sage ich ganz ehrlich.
Kann ich nachvollziehen, meins ist es.
Ja.
Ich bin dann schon für die bösen, ganz, ganz bösen Vampire.
Ich habe auch nichts gegen Romantik, um Gottes Willen. In meinen Büchern kommt ja auch, wenn man so möchte, immer eine Prise Romantik und Erotik drin vor. Aber nicht so...
Nicht so,
vor allen Dingen.
Ganz genau.
Ja.
Ja, Markus, ich sag vielen Dank für das Interview.
Sehr gern.
Das ist großartig.
Ja.
Und ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten Messe auf jeden Fall wieder.
Ich bin immer in Leipzig. Ganz egal, ob ich ein Buch dabei habe oder nicht.
Die Lesung konnte ich leider nicht mitnehmen, einfach weil die unglaublich voll waren.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut.
Halle 2 war brechend voll, sowohl bei dir wie auch bei anderen Autoren.
Ja.
Und ich schaue dann auf den kleineren Messen, dass ich dann mal wieder eine Lesung in Ruhe genieße und die dann auch aufnehmen kann.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Das war mein Interview mit Markus Heitz. Vielen Dank nochmal. Und er ist tatsächlich nicht der böse, dunkle Gothic-Typ, sondern wahnsinnig nett und groß. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, dann auch noch vernünftig ins Mikrofon zu sprechen, weil, man hält das an den Gästen schon eher hin als sich selbst. Und ich bin, klein, aber oho. Ich selber war mit dem Team der Mainkoscher Studios in Halle 5 untergebracht. Und zwar bei der Hörspielarena. Die Hörspielarena hatte dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, das Hörspiel richtig ins Zentrum des Interesses zu stellen. Und es war wahnsinnig toll. Wir hatten irre viel Kontakt zu Besuchern, zu Fans, zu Produzenten und Sprechern, Sprecherinnen. Es war einfach sowas von beeindruckend, dass ich das hier alles gar nicht so wiedergeben kann. Und darum starten wir jetzt auch erstmal mit dem ersten Teil des Interviews mit Kai Meyer.
Mein Name ist Oliver, Klammer auf Rohrbeck, Klammer zu. Und ich kann jedem nur empfehlen, schaltet ein Fantasy Live.
Und ein weiteres Interview von der Leipziger Buchmesse hier bei Fantasy Live. Und ich habe es endlich geschafft und habe Kai Meyer hier bei mir sitzen. Hallo Kai.
Hallo.
Du sag mal, wir hatten ja eigentlich schon vor, das letzte Mal auf der Hörspiel das mit dem Interview hinzukriegen. Und es war ja zeitlich überhaupt nicht machbar. Wie schaffst du das, immer noch so gelassen und ruhig zu sein, wenn 1000 Leute nach dir schreien?
Ach, so schlimm ist es ja nicht. Also es sind ja nicht 1000 Leute, die nach mir schreien. Es ist ja zum Glück auch, halten die sich ja meistens an die vorgegebenen Termine auf diesen Veranstaltungen. Das heißt, die kommen zu den Lesungen, die kommen zu den Signierstunden. Es passiert, also natürlich werde ich auf den, auf, mal auf dem Gang angesprochen, aber das ist vergleichsweise überschaubar. Von daher ist es nicht so, dass ich dauergestresst bin auf so einer Veranstaltung wie der Buchmesse.
Also ich finde die Stimmung gerade hier bei Werkzeugs, bei dem Stand sitzen wir nämlich gerade, auch sehr entspannt. Also alle Autoren, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich es merke, sind dann auch wirklich entspannt und kommen hier, glaube ich, auch ganz gut zur Ruhe. Ne?
Ja, das ist ganz toll. Also Werkzeugs bündelt das ja im Grunde genommen. Also diese ganzen Veranstaltungen, die früher von den Verlagen mit dem früheren Veranstalter der Fantasy-Insel organisiert wurden, die bündelt Werkzeugs und organisiert das ja im Prinzip jetzt alleine. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und dieses Jahr haben sie eben noch diesen kleinen Bereich abgegrenzt, in dem die Autoren sich treffen können und Kaffee trinken können und Wasser trinken können und so weiter. Und natürlich miteinander reden können, was ja auch einfach schön ist.
Ja, ganz genau. Man braucht ja auch mal ein bisschen Austausch. Also das berühmteste Werk von dir ist ja momentan, sag ich mal, Arkadien brennt. Das ist ja jetzt du schreibst gerade am dritten Teil, ne?
Der ist fertig.
Ist fertig?
Ich lese gleich aus dem dritten. Ich lese gleich aus dem Manuskript des dritten Romans ein Stück, ja.
Also ich habe das ein bisschen über Facebook verfolgt, weil da hast du ja tatsächlich deine Arbeitsschritte auch immer mal wieder erläutert. Und ich fand das total spannend, weil man merken konnte, dass man tatsächlich vielleicht gar nicht von der Art und Weise her schlecht arbeitet. Ich schreibe nämlich ja Skripte für Hörspiele. Ich habe gedacht, okay, so und so mache ich das auch. Und du hast da sehr viel von deiner Arbeit verraten. Warum hast du das gemacht?
Ich habe das schon seit langem gemacht. Ich habe 2003 begonnen zu bloggen. Damals hieß das ja noch gar nicht bloggen. Da war das halt noch ein Journal, also hieß halt Journal auf meiner Homepage. Und das habe ich ursprünglich eingerichtet, um so eine Art Making-of meines Romans, das Buch von Eden, zu schreiben. Kann man sich auf meiner Homepage www.kaimeier.com auch noch angucken. Also da ist das Ganze nochmal in etwas eingedampfter Form. Sind diese ganzen, ich weiß nicht, anderthalb Jahre Arbeit, die ich da beim Bloggen nachvollzogen habe nochmal. Kann man sich alle nochmal im Stück durchlesen. Und da habe ich es wirklich ganz, ganz ausführlich gemacht. Also wirklich 3-4 Mal die Woche genau, was für Probleme ich gerade beim Schreiben habe. Auch beim Recherchieren. Also es ist wirklich vom ersten Tag der Recherche an bis zum fertigen Buch, das ich dann irgendwann vom Verlag bekommen habe, habe ich das Ganze verfolgt. Und ich habe mir früher immer gewünscht, dass das mal jemand anders machen würde. Es gibt natürlich, also Neil Gaiman hat sowas Ähnliches mal mit American Gods gemacht in Amerika, aber vorher kannte ich sowas überhaupt nicht. Also es gibt natürlich Bücher von Autoren über das Bücherschreiben, aber die sind dann oft sehr, sehr theoretisch und dann kommen immer diese Geschichten von den Akten und den Plotpunkten und ich weiß nicht was man da alles irgendwie beachten soll. Finde ich ja alles völlig unsinnig. Viel interessanter ist es einfach mal zu lesen, dass jemand an irgendeinem Tag morgens da sitzt und keine Lust hat. Oder sich den Kaffee über die Tastatur kippt oder weiß der Teufel was. Also so diese ganz normalen Alltagsdinge, die natürlich auch allen Autoren passieren. Und von denen Nachwuchsautoren, glaube ich, oft glauben, dass sie halt nur ihnen passieren, weil sie eben noch keine richtigen Autoren sind. Das ist natürlich Quatsch. Also wir haben das alle. Wir haben alle unsere Tage, an denen wir keine Lust haben, an denen wir uns quälen müssen. Aber ich glaube, aus sowas lernt man dann eben auch wiederum, dass man sich quälen muss. Also ich behaupte ja immer, es gibt keine richtigen Schreibblockaden, abgesehen jetzt von gesundheitlichen oder psychologischen Gründen oder sowas. Also ich glaube, so dieses sich morgens hinsetzen und nicht mehr schreiben können, passiert relativ selten. Meistens ist es einfach so, dass man sich morgens hinsetzt und keine Lust hat und dem nachgibt. Und das dann vielleicht noch 2-3 Tage macht und dann, weil es gerade so bequem ist, sagt, oh, ich bin blockiert. Aber letztlich ist es einfach so, man muss sich hinsetzen, anfangen, man muss sich über die ersten 2-3, also mir geht es so, durch die ersten 2-3 Seiten quälen und dann läuft es auch irgendwann wieder.
Also ich denke auch ganz oft, dass Schreibblockade eigentlich ein Ausdruck von keine Lust ist.
Es ist eine romantisierte Form von Faulheit letztlich, also oft. Wie gesagt, es gibt natürlich Ausnahmen. Also natürlich, wenn jemand einen Trauerfall in der Familie hat oder sonst was, natürlich kann das sein, dass derjenige 3 Monate nicht schreiben kann, weiß ich nicht. Aber oder gesundheitliche Gründe. Aber diese ganz normale, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen künstlerische Schreibblockade, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht so richtig dran. Toi, toi, toi. Also.
Ja, es läuft ja bei dir auch ganz gut. Du hast ja sehr viel Output. Und was ich gesehen habe, ich habe nämlich tatsächlich schon letztes Jahr ein bisschen recherchiert, du hast ja nicht nur Bücher geschrieben, du hast ja auch was fürs Fernsehen gemacht.
Ich habe Ende der 90er, habe ich mal 2-3 Jahre lang Drehbücher geschrieben, neben den Büchern noch. Also das war nicht entweder oder, sondern ich habe es parallel zu den Romanen gemacht. Drehbuchschreiben geht ja eigentlich sehr, sehr schnell. Also das muss man ja mal sagen. Es wurde zumindest damals sehr, sehr gut bezahlt. Es wird heute auch noch ganz gut bezahlt, aber es ist halt, mittlerweile drücken sie die Honorare ja, wo sie können beim Fernsehen.
Ja.
Aber es geht sehr schnell. Also ich habe so ein 90-Minuten-Drehbuch für einen 90-Minuten-Film in 2 Wochen geschrieben. Nur, man wird so gut bezahlt, weil es einfach Nerven kostet. Weil man natürlich irgendwie 8 Fassungen davon dann nachher schreibt. Weil einem da 20 Leute reinreden, weil man immer und immer und immer wieder an die gleiche Geschichte ran muss und irgendwelchen Blödsinn nachbessern muss.
Ja.
Und das ist dann das Ärgerliche daran oder das Nervige daran. Und warum es dann nachher eben doch dauert, so ein Drehbuch, also dass so ein Drehbuch eben doch über ein Jahr entwickelt wird. Aber deshalb konnte ich das immer gut nebenbei machen, weil ich immer nur so mal hier eine Woche, da eine Woche an diese ganze Sache dran musste. Und da habe ich, ich glaube, 6 Drehbücher geschrieben und auch verkauft an Produzenten und davon wurden dann 2 produziert. Also 2 Horrorfilme für RTL, die schön inszeniert, aber nicht wirklich gut geschrieben sind, muss ich zugeben.
Das sagst du jetzt. Was sagen denn die Fans dazu? Haben die das so wirklich wahrgenommen, dass du auch Fernsehen gemacht hast oder Film?
Damals schon. Also es ist ja jetzt 10 Jahre her, also, oder über 10 Jahre. Also die liefen 98 und 99, glaube ich, oder 99 und 2000, die Filme im Fernsehen. Sie gab es auch bis vor einem Jahr oder so noch auf DVD. Ich glaube, mittlerweile sind die DVDs ausgelaufen, aber man bekommt die halt natürlich gebraucht immer noch.
Ja.
Gab es als Einzel- und auch als Doppel-DVD. Schools Out heißen die, Schools Out 1 und 2. Und ja, die Fans haben das oder die Leser haben das mitbekommen. Aber nicht alle. Es ist auch bis heute so, dass diejenigen, die meinetwegen die Fließende Königin mögen oder die Wellenläufer mögen, nicht zwangsläufig toll finden, dass ich einen Horrorfilm für RTL geschrieben habe. Also das ist halt, ich habe ja immer relativ unterschiedliche Sachen gemacht im Rahmen des Fantastischen. Und der Fantastik-Fan per se, das sage ich jetzt mal sehr bewusst pauschalisierend, ist ja oft sehr, sehr fixiert auf eine bestimmte Sparte. Es gibt die Fans der Tolkien-Fantasy, es gibt die Fans des Steampunk und so weiter, die dann auch gerne anderes nicht gelten lassen oder sich für anderes nicht interessieren. Und ich bin ja eigentlich immer durch diese ganzen Subgenres durchgesprungen. Also die Fließende Königin war damals im Prinzip Steampunk. Da nannte das nur keiner so. Und entsprechend ist es halt einfach so, dass Leute, die Tolkien toll finden, nicht zwangsläufig die Fließende Königin toll finden. Oder eben, wie gesagt, ein Horrorfilm, noch dazu so ein Teenager-Horrorfilm. Also es war ja wirklich dieses 10 kleine Negerlein-Scream Friday the 13th-Ding, genau. Sollte sein, war halt die Vorgabe. Also es war nicht so, dass das jetzt, dass ich gesagt habe, das wollte ich schon immer mal schreiben. Wobei ich hatte wirklich großen Spaß beim Schreiben. Also ich habe gerade in den ersten, habe ich jedes Klischee reingepackt, das ich aus 1 Million Teen-Slasher-Filmen kannte. Ich habe ja immer gerne Horrorfilme gesehen und früher auch viel darüber geschrieben. Ende der 80er, Anfang der 90er. Und also das hat schon großen Spaß gemacht. Aber es sind einfach keine tollen Geschichten. Der zweite war ein bisschen komplexer. Ursprünglich, das hat RTL dem Drehbuch dann ausgetrieben, weil sie wirklich immer und immer wieder Überarbeitungen haben wollten, die das Ganze simpler und einfacher machten, bis es mittlerweile irgendwann an einem Punkt angekommen war, an dem einiges auch einfach keinen Sinn mehr macht. Also das Finale ist schön anzusehen, das ist vom Robert Siegel toll inszeniert, aber es ergibt inhaltlich nicht mehr wirklich Sinn. Und das war halt einfach der Druck von den Produzenten und vom Sender.
Gibt es denn die Chance oder besteht die Chance, dass Arkadien irgendwann mal verfilmt wird?
Naja, die Chance gibt es natürlich immer. Also es gibt im Moment jemanden, der es gerne machen würde, einen Regisseur, auch einen deutschen Regisseur, auch ein sehr, sehr namhafter Regisseur. Aber auch der kann nicht einfach sagen, ich mache das jetzt und übermorgen drehen wir, sondern der muss auch erstmal zu Produzenten gehen und versuchen, Gelder irgendwo zu mobilisieren, bei Sendern und bei Förderungen und so weiter. Das ist ein endloser Prozess. Als mein Roman Das Gelübde verfilmt wurde, vor ein paar Jahren, also der lief, ich glaube, der ist 2007 oder 2008 ist das gedreht worden, 2008, glaube ich. Und das erste Gespräch darüber mit dem Regisseur und dem Produzenten hat 2001 stattgefunden. Also da merkt man, wie lange das dauern kann. Das war jetzt vielleicht auch nochmal ein Extremfall, aber es kann halt einfach Jahre und Jahre und Jahre dauern. Also 3-4 Jahre sind überhaupt nicht ungewöhnlich. Von daher, vielleicht passiert da mal was, vielleicht auch nicht. Die Bücher erscheinen ja jetzt auch auf Englisch, also in diesem Jahr in England. Dann nächstes Jahr, das darf ich jetzt, glaube ich, mittlerweile sagen, weil mir jetzt auf der Messe gesagt wurde, dass die Verträge nun endlich mal unterschrieben sind. Nächstes Jahr auch in Amerika und auch bei einem großen Verlag. Also da weiß man halt nie, was passiert. Also, als die Fließende Königin und die Wellenläufer in Amerika rauskamen, gab es auch gleich Anfragen von irgendwelchen amerikanischen Firmen.
Ja.
nur die führten am Ende dann auch zu nichts.
Ja, also der Tommy Krabbeis hat das ja auch berichtet. Der hatte ja eigentlich was geschrieben fürs Fernsehen und das wollten die dann plötzlich nicht haben, weil das alles nicht mehr so in die Uhrzeit passte. Und dann hat er Mara geschrieben und es als Buch rausgebracht. Hm. Also so kann es dann halt auch mal gehen, dass dann am Ende ein Buch statt ein Drehbuch draus war.
Ja.
Also, es gibt ja auch noch positive Richtungen. Aber es bleibt doch zu hoffen, dass du dann wenigstens ein Auge auf die Drehbücher hast.
Beim Gelübde war es so, dass ich die Drehbuchfassungen, die verschiedenen, gesehen habe.
Ja.
Also der Dominik Graf, der Regie geführt hat und auch eben mit am Drehbuch gearbeitet hat, hat mir die Sachen immer geschickt. Und das war klasse. Also ich habe da nicht viel zu gesagt. Also es gab auch Punkte in den einzelnen Drehbüchern, wo ich gedacht habe, naja, weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Aber als ich den Film gesehen habe, habe ich dann gesehen, es war die richtige Entscheidung. Der Film weicht auch in vielen Punkten wirklich vom Buch ab. Also es ist keine, wie es halt immer ist, also es ist keine 1-zu-1-Verfilmung. Aber er hat zum Beispiel ein, zwei tolle neue Elemente in die Geschichte reingebracht, von denen ich mir gewünscht hätte, dass ich schon beim Schreiben drauf gekommen wäre. Also, und das ist eigentlich der Idealfall. Also wenn man einfach sagen kann, der Film ist ein separates Ding, es gibt Buch und Film parallel und es sind zwei Dinge, die man entweder zusammen, aber auch gelöst voneinander konsumieren kann und mögen kann.
Ja.
Na, habt ihr es gemerkt, liebe Hörer? So ein Interview kann sich wahnsinnig schnell zu einem intensiven und wirklich langen Gespräch entwickeln. Und am liebsten hätte ich noch stundenlang weiter mit Kai Meier gesprochen. Noch ist das Interview auch nicht zu Ende, denn Kai hat noch einiges zum Thema Hörspiel zu erzählen. Doch jetzt zur Abwechslung ein klein wenig Musik.
Also die Hörbücher, wie es dann die meisten Hörer ja kennen. Gibt es eigentlich auch ungekürzte Fassungen?
Nee, davon nicht. Also bei Arkadien war es tatsächlich so, dass der erste Roman viel zu stark gekürzt wurde.
Ja.
Ich habe dann gesagt, beim zweiten habe ich darauf bestanden, dass zwei CDs mehr gemacht werden. Also der erste hat ja nur 6 CDs.
Ja.
Ich bin eigentlich sehr für Kürzungen bei Hörbüchern. Also wenn ich selbst Hörbücher höre, ich habe früher eigentlich gar keine gehört, so seit einem halben Jahr höre ich massiv Hörbücher, immer wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Also und endlich kann ich mal wieder Bücher komplett irgendwie in Anführungszeichen lesen, weil ich sonst einfach nicht mehr kaum dazu komme. Naja, auf jeden Fall, und ich bin immer ganz froh, wenn Bücher gekürzt sind für die Hörbuchfassung, weil ich finde, länger als 8 Stunden oder so muss ich das nicht haben. Also ich muss nicht irgendwie 24 Stunden irgendwas hören, aber es darf halt nicht übertrieben werden. Ich hatte das auch schon früher bei anderen Büchern, die dann zu, also das, ich glaube, das Buch von Eden ist im Hörbuch um 60% gekürzt. Und dann steht bei Amazon eine Rezension, weil Amazon ja auch gerne die Rezensionen von Hörbuch und Roman vermischt, steht da eine Rezension, das Buch ist ja viel zu oberflächlich und die Charaktere sind ja irgendwie gar nicht rund und es gibt irgendwie kaum Beschreibungen und dann steht irgendwie ganz, gibt dann irgendwie einen Punkt oder was oder einen Stern bei Amazon und ganz unten steht dann, er hätte das Hörbuch gehört. Ja, klar. Bei 60% Kürzung kriegt man eine Zusammenfassung.
Genau.
Also man kann das, wenn man das Buch schon gelesen hat, kann man das natürlich hören. Ich glaube, dann funktioniert das.
Ja.
Aber wenn man nur das Hörbuch hört, dann kriegt man halt wirklich die es ist ja nicht mal mehr die Reader's Digest-Fassung, wie es früher war. Also diese Reader's Digest hat ja immer gekürzte Bücher rausgebracht, mal eine Zeit lang. Oder ich glaube immer noch, weiß ich gar nicht. Das ist dann wirklich so die Kurzfassung. Da kann man halt im Prinzip auch einfach den Klappentext lesen. Aber bei Arkadien war es so, dass der erste Band, dass mir die Kürzungen da auch viel zu weit gingen. Ich habe tatsächlich den gekürzten Text auch einmal zurückgehen lassen. Ich bekomme den ja. Ich lese den nicht nochmal komplett, aber ich schaue mir dann am Rand an, also die Änderungen sind markiert. Ich schaue mir dann die größeren Kürzungen und Änderungen schaue ich mir an. Also länger als so ein Tag investiere oder Nachmittag investiere ich da einfach nicht rein. Nee, das muss sich auch lohnen
für dich, ne?
Ja, es ist auch einfach, wie oft soll ich das Buch noch lesen? Ich lese es schon irgendwie viermal, bis ich es abgebe und ja. Also irgendwann ist es auch einfach gut. Und da war mir die Kürzung wirklich zu extrem. Es war in der ersten Fassung, war die Liebesgeschichte existierte fast gar nicht mehr zwischen den beiden Hauptfiguren. Also sie wurde noch behauptet, aber sie war eigentlich nicht mehr da.
Ja.
Und da habe ich das ganze Ding zurückgehen lassen, habe gesagt, bitte nochmal ändern. Und ohne es überhaupt bis zum Ende zu lesen. Und dann kam eine neue Fassung, die war sehr viel besser, aber es ist für meinen Geschmack immer noch zu stark gekürzt. Es kann ja auch derjenige, der die Kürzung macht, kann ja auch nichts dafür. Es ist ja wirklich die Vorgabe des entsprechenden Verlages. Es muss auf so und so viele CDs passen. Und dann ist es halt so. Ja, wie gesagt, dann habe ich beim zweiten darauf bestanden, dass es 8 CDs werden. Und da sind es, glaube ich, noch so 20% oder was, die gekürzt wurden. Und das finde ich völlig in Ordnung. Also mit dem zweiten kann ich hervorragend leben. Beim ersten habe ich auch Bauchschmerzen.
Ja, wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, ich bin auf Arkadien angesprungen, tatsächlich durchs Hören.
Ja, aber es ist natürlich auch Andreas Fröhlich, der es liest. Das rettet natürlich auch vieles, weil Andreas Fröhlich ist natürlich an sich schon, den hört man, also ich zumindest höre mir den ja so schon gerne an. Und das ist natürlich schon gut. Es ist natürlich, ich freue mich ja, also wenn jemand sagt, es funktioniert trotzdem noch, bin ich ja froh. Ich glaube auch nicht, dass es nicht funktioniert. Also so schlimm ist es nicht. Aber es ist halt nicht mehr wirklich. Also das Buch lebt auch sehr von dieser Sizilien-Atmosphäre, von Landschaftsbeschreibungen.
Ja,
und das ist natürlich im Hörbuch nicht mehr drin, weil Beschreibungen, es sind immer das Erste, was rausfliegt. Und Dialoge werden halt gekürzt irgendwelche Nuancen finden dann meistens auch nicht mehr statt. Und ich versuche ja immer, bei mir gibt es ja relativ wenige schwarze oder weiße Figuren. Also bei mir sind ja fast alle immer in irgendeinem Grauzonenbereich.
Ja, richtig.
Und das geht dann manchmal bei den Hörbüchern auch etwas verloren, weil wenn die Dialoge dann nur noch da sind, um bestimmte Informationen rüberzubringen und nicht mehr um die Figuren zu charakterisieren, dann fehlt sowas halt manchmal.
Ja, auch wenn die Entwicklung fehlt, ne?
Ja.
Und die Emotionalität auch der Charaktere.
Ja.
Ja. Ja, liebe Hörer, also es lohnt sich alles zu kaufen, sowohl die Bücher wie auch die Lesungen.
Und die Hörspiele.
Und die Hörspiele, wie auch Hörspiele.
Hörspiele? Achso, von Arkadien.
Ja.
Nee, ich meine insgesamt, es gibt ja viele Hörspiele basierend auf meinen Büchern.
Das auf jeden Fall.
Also das war ja auch was ich unbedingt wollte. Also ich bin ja mit Hörspielen in den 70ern aufgewachsen, in den 70ern und 80ern, mit Europaschallplatten und Ähnlichem. Und ich wollte halt von Anfang an, dass es Hörspiele gibt in meinen Büchern. Und ich habe mich da auch schon ab Ende 90er hintergeklemmt, dass irgendjemand das macht. Und dann gab es ja eben auch auf Ende der 90er gab es ja die 7-Siegel-Hörspiele.
Ja.
Und dann kamen halt all die anderen noch dazu, also Wellenläufer und Wolkenvolk,
genau.
Und so weiter. Es gab Pläne, Arkadien als Hörspiel umzusetzen. Aber derjenige, der es machen wollte, der Produzent, der macht im Moment nichts mehr. Deshalb glaube ich, ist das erstmal gestorben. Aber es gab schon relativ konkrete Pläne, das zu machen.
Vielleicht solltest du doch nochmal in Halle 3 vorbeischauen, weil da stehen ganz viele Produzenten.
Sie müssen sich ja nur bei mir melden.
Die müssen sich nur bei denen melden.
Die müssen sich nur bei mir melden und sie müssen vielleicht schon gute Sachen gemacht haben. Es gibt ja leider auch viele Produzenten im Hörspielbereich, die meines Erachtens nicht ganz so gute Sachen machen.
Ja.
Aber es gibt ja durchaus auch eine Handvoll wirklich sehr, sehr gute. Im Prinzip müssen sie sich nur melden und wir müssen drüber reden.
Ich fände es schön, weil ich liebe nach wie vor Hörspiele noch ein bisschen mehr als die Lesung. Auf jeden Fall sage ich jetzt erstmal Dank. Ich weiß nämlich, du hast gleich noch eine Lesung. Und von daher herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir machen demnächst irgendwann nochmal ein Interview.
Sehr, sehr gerne. Danke.
Und das war's für heute von Fantasy Alive. Ich habe die 10. Sendung sehr genossen, ich hoffe ihr auch. Der kleine Fehler, der mir passiert ist, na, den haben hoffentlich nicht allzu viele gemerkt. Wir waren mit der Hörspielarena natürlich in der Halle 3, nicht in der Halle 5. Die Halle 5 habe ich immer nur als Orientierungspunkt genutzt, um wieder zurückzufinden zum Stand, wenn meine Tochter mal nicht als Führer dabei war. Wenn ihr weitere Informationen zu den Autoren und meinen Interviewpartnern haben wollt, dann schaut doch einfach mal für Markus Heitz unter www.mahet.de, für Kai Meier www.kai-meier.com, Meier mit Y, für die Hörspielgemeinschaft und die Hörspielarena www.diehörspieler.de und für Werkzeugs ein ganz toller Laden, der viele Autoren, ihre Werke und vieles mehr miteinander vereint, www.werk-zeugs.de. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich mache mich jetzt an die 11. Sendung und auch da geht's nochmal um, über und von der Leipziger Buchmesse.
Eine Produktion von SF Radio aus dem Jahre 2011.